Neue Woche, neue Gedankenflüge, neues diesmal, aus der fabelhaften Welt der Luftverkehrswirtschaft, aber wir machen heute ein bisschen was anderes.
Diesmal, ne? Ein bisschen anders, ne?
Ja.
Ich hoffe, ihr habt so richtig Bock auf einen Deep Dive zum Thema Condor.
Ja, aber wir holen euch erstmal ab. Wir haben ein neues Magazin natürlich wieder diese Woche rausgebracht.
Kam genau,
natürlich
steht hinter mal wieder Alex. Mittwoch,
steht hinter mir. Ihr seht es auf dem Cover. Heute wird das ganz große Thema sein, Condor.
Ja, genau. Also wir haben, vielleicht müssen wir das am Anfang ein bisschen erzählen, ne? Wir haben wirklich wochenlang dafür eigentlich, ich sag mal so on-off gearbeitet, ne?
Ja.
Weil uns einfach auch immer ein bisschen, also wir haben ja viel zu Condor schon gemacht, ne? Mhm. Also ihr wisst, ne, da ist ja, steht ja jetzt an, dass dann die Kredite zurückbezahlt werden müssen und so.
Haben wir ja auch und schon
einfach thematisiert. Und da ist halt vieles nicht so ganz klar und so. Und da wurde uns halt relativ häufig vorgeworfen, dass wir da irgendwie parteiisch seien oder irgendwie, weiß nicht, die Condor nicht mögen würden oder ganz schön austeilen würden. Stimmt alles überhaupt nicht. Also ich sag mal, wer, wenn nicht Airliners, die halt über Luftverkehr in Deutschland schreiben, hat ein Interesse daran, dass es die Condor gibt. Ne? Also,
richtig. Und, ja, und grundsätzlich müssen wir auch unserem Beruf hier nachgehen. Und das ist ja, klar, immer noch ja. Journalismus.
Ja, ja. Ne, so, also, ne, also wir haben, also unabhängig davon, ja, du hast natürlich komplett recht, aber haben wir halt überhaupt gar kein Interesse daran, dass es nur eine Airline-Gruppe in Deutschland gibt.
Ne, nee, so, natürlich also, nicht.
Wir wollen dieses Mal gar nicht über die Woche so richtig
genau,
reden,
wir haben halt
sondern wir wollen halt wirklich eigentlich jetzt mit euch mal diesen krassen Artikel durchgehen
ja.
Und vielleicht so ein paar Sachen einfach nochmal erklären. Denn was man vielleicht sagen kann, ist, dass also diese ganzen Kredite, ne, staatliche Hilfe, die Kredite, die ja quasi Übernahme dann durch Attestor, dann wurde das nochmal irgendwie alles neu gemacht. Dann wurde ja auch dagegen geklagt und so weiter. Ja. Und jetzt ne, läuft sozusagen da die Frist aus, dass das alles sozusagen dann jetzt irgendwie, ne, diese ganzen staatlichen Kredite zurückgeführt werden müssen. Und das ist halt alles super komplex. Ihr macht euch überhaupt gar keine Vorstellung, wie komplex das ist. Und deswegen, also unsere Aufgabe ist...
Mal sehen, ob wir es überhaupt auch verstanden haben.
Nein, aber wir haben das schon verstanden. Wir haben auch mit vielen gesprochen, die ja. Da richtig viel Ahnung von haben. Aber also unsere Aufgabe normalerweise als Journalisten ist ja, solche Dinge irgendwie durchzugehen, zu verstehen, einzuordnen und dann möglichst einfach darzulegen.
Ja.
Und das haben wir halt bisher immer gemacht. Mit eben auch so ein paar, ich sag mal, da sind halt ein paar Dinge, die halt nicht so klar sind mit drin. So, und
genau.
Die haben wir vielleicht in dem einen oder anderen Kommentar jetzt ein bisschen frech forscht dann ja auch naja, irgendwie überspitzt auch dargestellt.
Mit einer Interpretation eben aufgrund dieser Lücken, die es halt gibt.
Genau, ne, aber ich sag mal, immer in Kommentarform oder sowas.
Ja.
Und jetzt haben wir es halt mal versucht, wirklich darzulegen, damit ihr einfach seht, ne, womit man sich dann da beschäftigt. Und das sind dann halt so Dinge hier, irgendwelche EU-Papiere oder so, die halt auf Englisch geschrieben, die halt zum Teil dann ja auch geschwärzt beziehungsweise mit Auslassung versehen sind, wo man dann andere Quellen raussucht, wo man dann halt guckt, was haben irgendwelche ehemaligen CEOs gesagt, was haben die CEOs jetzt gesagt, was sind so für Einschätzungen, wie macht man das normalerweise und so weiter und so fort. Ja, weiß nicht. Fangen wir an?
Wir fangen an. Also ihr merkt, in dieser Podcast-Folge machen wir heute mal ein bisschen was anderes. Wir gehen heute mal in Deep Dive rein. Das könnte potenziell auch was für die Zukunft werden, was wir uns dann vielleicht nochmal gesondert angucken. Denn ich würde mal ganz gerne vielleicht mal umreißen, was wir hier heute versuchen, so ganz grundsätzlich zu machen, ist ein Konzept, was schon länger bei uns in der Schublade liegt, was wir uns schon länger ausgeklügelt haben und worauf ich vor allem auch schon sehr lange Bock habe. So ganz grundsätzlich der Gedanke dahinter ist, dass wir uns die wirtschaftlichen Geschichten von Fluggesellschaften ansehen.
Oder auch Flughäfen.
Und auch Flughäfen. Was ist besonders gut gelaufen? Was ist irgendwann vielleicht schief gelaufen? Und im heutigen Fall Condor haben wir strategisch wichtigen Entscheidungen. Das haben wir schon mehrfach beleuchtet.
Genau,
und das ist ein Schicksalsjahr jetzt gerade, weil sich dadurch, was jetzt mit diesen KfW-Darlehen, die jetzt rückgezahlt werden in diesem Jahr, halt auch nochmal eine Menge Neues ergibt. Und das wollen wir so ein bisschen aufdröseln.
Ja, die Grundidee ist halt, dass man so das mit historischen Fällen macht. Von daher ist jetzt, ich sag mal, also wie ist eine Intersky pleite gegangen oder wie ist eine, weiß nicht mehr. So, von daher, Condor gehört da überhaupt nicht rein, ja, also das nicht falsch verstehen. Aber wir haben halt jetzt einfach mal überlegt, so ein bisschen wie jetzt wir das heute machen, könnte man das eben auch mit anderen Dingen tun und schreibt uns wirklich bitte gerne in die Kommentare, ob ihr darauf Lust habt, weil das wird dann halt schon ein bisschen härteres Brot, ne?
Ja.
So, also und ein bisschen dickeres Brett.
Ja, wir wollen uns schon ein bisschen seriöser der ganzen Sache nähern.
Ja, wir blödeln natürlich auch ab und zu mal rum. Das wird wahrscheinlich heute auch wieder dazu kommen, ne?
Natürlich.
Weil ab und zu muss man ja auch ein bisschen ne, wieder die Gedanken schweifen lassen. Aber nee, lass uns mal einfach nicht so viel quatschen, sondern einfach loslegen.
Gedankenflüge. der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Haase und Alexander Fink.
Genau. Soll ich anfangen? Also, Alex fängt an. Viel Spaß mit den etwas anderen Gedankenflügen.
Airlines, die sind manchmal wie eine Religion und Condor ist eine Glaubensrichtung. Krisen schweißen zusammen, so auch bei Condor. Die deutsche Ferienfluggesellschaft kämpft bislang gegen jede Unwägbarkeit an. Sei es die Insolvenz von Thomas Cook, die fehlgeschlagene Übernahme durch LOT, die Corona-Krise oder der Streit mit der Lufthansa Group, die übrigens mindestens genauso viele Jünger haben dürfte wie die Condor. Wir als Journalisten sollen dennoch unvoreingenommen darüber berichten. Das ist nicht immer einfach. Condor hat die meisten Probleme nicht selbst eingebrockt. Die Airline war gesund, bis der Konzern, dem sie angehörte, über Nacht kollabierte. Was folgte, war eines der komplexesten staatlichen Rettungspakete in der Geschichte der deutschen Zivilluftfahrt. Über eine 500 Millionen Euro staatlich verbürgt. Ein Teil davon zurückgezahlt, ein Teil erlassen, ein Teil noch offen, geknüpft an einen Investor, der Condor übernommen hat, um sie weiter zu verkaufen. Und der bis heute keinen Käufer gefunden hat. Condor schlägt gerade einen neuen Weg ein. Weg vom Ferienflug hin zum Netzwerk-Carrier. Daraus macht die Fluggesellschaft kein Geheimnis mehr. Selbst der Flughafen Frankfurt redet bereits vom zweiten Netzwerk-Carrier am Standort. Wenn sich Condor dabei mal nicht verzettet. Denn verzetteln ist eine echte Gefahr in diesem Jahr. Am 30. September 2026 wird abgerechnet. Mit dem Staat, mit dem Investor, mit der eigenen Geschichte. Viele Fragen und nur ein paar Antworten. Und die Anhänger so einer Glaubensgemeinschaft? Die glauben einfach und beten. Wir wollen aber mit Fakten arbeiten. Und die gucken wir uns heute gemeinsam an. Ich hoffe, das hat es ganz gut eröffnet, das Thema, was wir uns heute ansehen wollen.
Ja, ich glaube schon, netter Ansatz mit der Glaubensgemeinschaft, aber ist wirklich so, oder?
Ja, also wenn man nur in Social Media reinguckt, da gibt es eine Menge Menschen, die unfassbar abgöttisch die Condor oder die Lufthansa lieben oder eben das auch ganz konträr machen. Da gibt es irgendwie gefühlt nichts so wirklich dazwischen, oder?
Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht.
Kannst auch nicht nachvollziehen.
Es gibt, also, ja, also, ne, wir hatten das ja auch mit der Air Berlin, da gab es ja auch ganz viele Fans.
Ja.
Es gibt es auch mit der Ryanair, ne, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Hater. Weil, aber es gibt natürlich genauso viele, ich sag jetzt mal, Jünger wie auch Hater dann immer jeweils zu den Airlines. Und irgendwie, ich weiß nicht, also manche, ich finde das immer ganz gut, wenn uns vorgeworfen wird, wir wären zu sehr auf Lufthansa-Seite, und dann kommt der Nächste und wirft uns quasi einen Kommentar drunter vor, wir wären zu sehr auf Condor-Seite. Und wenn dann irgendwie noch einer kommt und sagt, nee, eigentlich sind das ja so voll die Ryanair-Jünger, dann scheint es irgendwie uns ganz gut gelungen zu sein, da dann irgendwo in der Mitte
eine ganz gute
zu sein.
Mischung, ja.
Ne? So, und genauso soll es ja auch sein, ne? Also ja. Vielleicht vorangestellt, ne? Also wir haben nichts gegen die Condor. Also falls ihr wirklich, ne? Also, aber da kommen jetzt natürlich Sachen auch mit jetzt vor, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind und ist halt so. Ne?
Genau.
Also wie fangen wir denn an? Also lass
wir
uns
fangen mal vielleicht historisch an. Ne? Das ist nämlich sehr, sehr wichtig für das, was halt zu dem heutigen Darlehen, beziehungsweise zu den Darlehen heute geführt hat. Das ist nämlich eine mehrstufige Geschichte, die so ein bisschen ihren Ursprung in der Insolvenz von Thomas Cook gefunden hat.
Naja,
und das
so ein
ist nämlich schon 2019.
Genau.
War das September 2019. Thomas Cook ist insolvenz gegangen. Die Condor war eine Tochtergesellschaft. Und das Problem dahinter war, dass die Condor eigentlich sehr solvent war, sehr liquide war, das aber so ein bisschen oder das insgesamt in einem Geldpool gesammelt wurde bei der Thomas Cook, woraus dann die Condor dann auch bedient wurde, wenn Bedarf da war. Das
naja, aber
heißt aber im Umkehrschluss ja letztendlich auch, dass alles, was halt irgendwo gefehlt hat an Betrag, die Condor beigesteuert hat und irgendwann dieses Loch nicht mehr gestopft werden konnte. Und mit der Insolvenz auch das ganze Geld von der Condor weg war.
Ja, also man muss vielleicht an der Stelle dazu sagen, dass die Condor ganz offensichtlich damals, ne, wir reden von vor Corona, auch sehr erfolgreich war. Ne?
Ja.
Also die haben also jedes Jahr, was war es, irgendwie so im Durchschnitt, was war es, 47 Millionen ja, oder sowas
richtig.
Eingeflogen an Gewinne. Und das ist aber alles in diesen Cashpool gelaufen.
Ja.
Der Thomas Cook, und dazu gehören ja auch noch ein paar andere Airlines und ohnehin die ganze Gruppe und so weiter. Und also Condor hat da immer, war quasi ein Geber, ne, ja. In diesem Cashpool.
Die
ich glaube, sie
Ding
waren niemals ein Nehmer, also zumindest habe ich dazu jetzt nichts gefunden. Und sind aber, weil das sozusagen alles eins war, dann eben mit der Insolvenz von Thomas Cook, dann mit reingerutscht in diesen Strudel und stand dann halt von heute auf morgen quasi vorm Nichts.
Genau, das ist dann natürlich alles in die Insolvenzmasse mit reingegangen und das bisschen, was an Geld dann noch irgendwie da war, das musste natürlich an die Gläubiger dann so, noch abgegeben werden.
Also gibt es sogar noch eine Vorgeschichte wohl, also dass eben das ja, also nicht nur Condor da immer gegeben hat, sondern dass wohl Thomas Cook auch schon vorher sich irgendwie bedient hat und also letztendlich da wohl auch Verbindlichkeiten da waren in Höhe von, ich weiß nicht, waren 700 Millionen, also wurde immer gemunkelt, ich weiß jetzt immer gar nicht mehr, ob Euro oder Pfund oder so, ist jetzt vollkommen egal auch an der Stelle, aber zumindest einfach nur so zum Festhalten, Condor war sozusagen damals eigentlich, ich sag mal, so ein Fels in der Brandung für die Thomas Cook, ist aber dann eben ja im Sturm mit untergegangen, beziehungsweise wurde halt fast, ne, muss man ja sagen, weil dann kam nämlich die erste staatliche Rettung.
Genau, also diese grundsätzlich gute finanzielle Situation der Condor und auch ganz grundsätzlich ein Interesse der damaligen Bundesregierung daran, jetzt nicht das Feld komplett der Lufthansa hier allein zu überlassen, sondern das, was an Wettbewerb da ist, auch noch weiter abzusichern, hat letztendlich dazu geführt, dass man die Entscheidung getroffen hat, man wird kurzfristig mit finanziellen Mitteln unter die Arme helfen. Und das waren im ersten Schritt 380 Millionen Euro, die für ein halbes Jahr gegeben wurden, um die Konten am Laufen zu halten und mit der Absicht, dass das Geld dann auch möglichst schnell zurückgezahlt wird, weil ein Investor gesucht wird.
Genau. Und man war sich auch sehr, sehr sicher, dass man einen Investor findet und auch sehr, sehr schnell, ne, innerhalb von einem halben Jahr. Einfach weil ja die Condor an sich profitabel geflogen ist und es eigentlich ja gar keinen Grund gab, dass man das nicht jetzt schnell verkaufen könnte. Und dann kam es ja auch, wie es kommen sollte. Ne?
Genau.
Es wurde ein Investor gefunden nach relativ kurzer Zeit.
Genau, kam aus dem Nachbarland.
Genau. Und zwar die polnische PGL.
Die unter anderem auch die LOT.
Genau, Mutterkonzern von LOT, staatlich. Ne? Die haben dann sich, ich sag mal, das ging auch relativ schnell, dann dazu entschieden, eben die Condor zu übernehmen. Wie viel genau sie dafür bezahlt haben, also das ist geheim, also keine Ahnung, habe ich so nicht wirklich was Belastbares zu gefunden. Ist aber letztendlich auch egal, zumindest war nie das Problem offensichtlich, dass jetzt irgendwie da der Kredit nicht zurückbezahlt werden würde, überhaupt gar nicht. Wahrscheinlich hätte man sogar auch noch als Steuerzahler davon dann profitiert.
Ja, das Blöde ist, wir sind also mit der Insolvenz von der Thomas Cook im September 2019 gewesen, wenn ihr euch jetzt mal so ein bisschen zurückerinnert, so viel hat gar nicht mehr gefehlt, da gab es sogar schon die ersten Fälle von Corona und so richtig angefangen hat das dann im ersten Quartal 2020 bei uns mit den letztendlich dann Lockdown-Maßnahmen, die dann, ich glaube, im März, April, glaube ich, dann so ungefähr auch kamen, ne? Und die letztendlich dazu geführt haben, es gibt ganz, ganz viele Bilder, wo alles schon in trockenen Tüchern war, wo ein
Herr Teckentruppen
mit einer Lottmaschine in der Hand dasteht und alles schon quasi feierlich begläubigt war und bereit war für den Neustart. Und dann einen Tag quasi, bevor alles in trockenen Tüchern sein sollte, hat man in Polen gesagt, das wird leider nichts.
Ja,
wir haben das Geld nicht mehr dafür.
Mit dem Hintergrund Corona, den du eben auch schon genannt hast, einfach musste der polnische Staat, die PGL, jetzt erstmal sich darum kümmern, dass die LOT, ihre eigene Fluggesellschaft, irgendwie überleben kann.
Das
und dann war halt einfach nichts mehr dafür, auch nochmal sozusagen Condor übernehmen. Und dann wurde das wirklich, du hast gesagt, ein Tag vor der offiziellen, weißt du noch, hast du den Tag dazu stehen?
Ja, am 13. April 2020 zieht die PGL ihr Angebot zurück.
Genau, und am 14. sollte wirklich final alles klar gemacht worden sein. Und also das war natürlich ein Schock. Ne?
Ja.
Also der jetzige Condor-CEO, Peter Gerber, der hat das als Nahtoderfahrung
Ich glaube, bezeichnet. Das übertreibt er auch nicht, weil das reißt dir natürlich den Boden unter den Füßen weg, wenn du davon ausgehst, wir sind jetzt hier safe, wir haben einen Investor gefunden, der auch eine Strategie hat, die mich tatsächlich mal wirklich interessieren würde, was die LOT mit der Condor vorgehabt hätte. Da war wahrscheinlich alles bereit gewesen, man hatte Lust auf einen Neuanfang und dann erfährst du einen Tag davor, das wird nichts und du fängst wieder von vorne an.
Ja, LOT wollte natürlich auch international ordentlich wachsen damals. Haben sie dann ja auch letztendlich gemacht, über andere Wege ja und dann auch irgendwie. Mittlerweile ist auch politisch ein bisschen anderer Wind in Polen, sodass also jetzt, wenn es jetzt darum geht, wer jetzt die Condor jetzt auch heute wieder kaufen will, eigentlich natürlich denkt man drüber nach, ne, ob die LOT das übernimmt oder so. Wow. Aber von allem, was wir so gehört haben, also auch von Leuten so aus der LOT so raus, so gibt es da wohl kein Interesse gerade mehr dran. Ist jetzt aber auch, führt jetzt glaube ich zu weit an der Stelle, jedenfalls Man muss sagen, es war ja dann auch eigentlich schon die, also war schon die zweite Nahtoderfahrung. Ja,
in kürzester Zeit.
Kürzester Zeit, weil eben vorher, also auch Thomas Cook Pleite war jetzt irgendwas, was zumindest für mich damals auch relativ abrupt kam. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ich habe zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass ich jetzt lange irgendwie wochenlang schon vorher gemunkelt gehört hätte, dass jetzt irgendwie Thomas Cook morgen pleite geht oder so. Also das kam relativ zack. Also ja. Für mich jedenfalls, weiß ich nicht mehr.
Ja, also jetzt in der Nachbetrachtung scheint das irgendwo in Anführungszeichen logisch zu sein, weil man immer und immer mehr hört, dass die ganzen Reiseveranstalter, FTI ist ja dann auch kurze Zeit später dann insolvent gegangen, dass sie nicht so auf das digitale Zeitalter vorbereitet waren und sich ein bisschen zu sehr auf ihr eigenes Veranstaltergeschäft verlassen haben.
Aber also sei es drum, hat jetzt glaube ich für den Fall jetzt irgendwie wenig damit zu tun.
Genau.
Also feststeht, die hatten da jetzt plötzlich zwei NATO-Erfahrungen, weil jetzt musst du dir vorstellen, die hatten halt diesen riesen Kredit, staatlichen Kredit an der Backe, der innerhalb von 6 Monaten zurückbezahlt werden muss. Wir hatten jetzt aber auch schon ein paar Monate, sodass du eigentlich keine Option mehr hattest. Ne? Du hast also so schnell gerade auch noch vergegenwärtigt euch, Alex hat es gerade gesagt, die ersten Lockdown-Maßnahmen kamen, die Airlines hatten irgendwie Riesenprobleme und zwar alle auf der ganzen Welt. Wen willst du denn da jetzt als Partner finden?
Ja.
Also eigentlich war das an der Stelle vorbei.
Und das nächste Problem mit der Corona-Krise war dann auch, dass Conair einfach ihr Geschäft gar nicht mehr umsetzen konnte, weil die Maschinen dann am Boden bleiben mussten. Genau,
das war vorbei.
Alles vorbei.
Es haben sich dann natürlich auch durch Corona, muss man auch sagen, neue Türen geöffnet, nämlich, dass der Staat gesagt hat, okay, ne, also normalerweise geht das nicht, dass der Staat kurz nacheinander sagt, wir retten das jetzt hier zweimal.
Ja.
Ne, weil das also normalerweise, so wie ich das jetzt nachvollziehe, normalerweise müssen da halt 10 Jahre dazwischen liegen, dass man da eben nochmal finanziell unter die Arme greifen kann oder so. Aber in dieser Corona-Situation wurde dann halt entschieden, und du hast ja vorhin gesagt, Bundesregierung, auch Hessen hat da, ne, ist ja sozusagen mit eingesprungen als Bürger dann. Die haben halt auch ein großes Interesse daran gehabt, dass das irgendwie mit Conair dann auch nach Corona irgendwie weitergeht. Und deswegen haben die dann halt gesagt, okay, ne,
dann
jetzt gibt es nochmal sozusagen einen zweiten Kredit. Und der basiert jetzt hier auf neuen Annahmen und zwar irgendwie unter den neuen Vorzeichen von Corona.
Genau. Man hat dann also sehr, sehr schnell gehandelt. Dann noch im April so umgesetzt worden, dass man gesagt hat, okay, also wir erinnern uns, ne, wir haben gesagt, der erste Kredit, die 380 Millionen Euro, die waren also fällig. Die konnte Conair jetzt einfach mal so nicht aus der Portokasse bezahlen. Das heißt, man hat mit einem zweiten Kredit ausgeholfen, der zum einen diese 380 Millionen Euro abgelöst hat.
Genau, der war viel größer.
Und zusätzlich dann auch nochmal 170 Millionen Euro an flüssigen Mitteln der Conair gegeben hat, um erstmal die nächsten Tage, Wochen und Monate zu überstehen. Auch das war letztendlich wieder befristet mit der Hoffnung, jetzt muss aber wirklich ein Investor gefunden werden.
Ja, 550 Millionen wurden dann gegeben und wie du eben schon gesagt hast, diese 380 Millionen, also der erste Kredit wurde damit quasi abgelöst, sodass man, ne, man kann jetzt diese beiden Kredite nicht aufrechnen, also du kannst jetzt nicht plus rechnen, kannst du nicht summieren, weil sozusagen letztendlich, ne, unterm Strich ist halt jetzt die Schuldenlast, ist halt jetzt 550 Millionen, ne? Und davon wurde halt ein Teil genommen und die 380 Millionen abgelöst. Ne? Du kannst jetzt, ne, das wird manchmal, ich habe das sogar auch schon falsch gelesen in Berichten, da rechnen wir das einfach zusammen, ne? Stimmt nicht. Also,
wir sind im April jetzt.
Sind jetzt im April 2020.
Genau.
Und also jetzt passiert Folgendes, ne? Das ist jetzt also so ein Schutzschirmverfahren.
Das war was ganz Neues, ne?
Das war sozusagen, ne, im Zuge dieser Corona-Krise konnte man sozusagen diesen Schutzschirm jetzt aufspannen. Und da passierte jetzt Folgendes. Die EU-Kommission hat also im April 2020, ne, da sind wir jetzt, dieses KfW-Darlehen über insgesamt 550 Millionen Euro genehmigt. Und hinzu kommen noch 20,2 Millionen Euro explizit dafür, dass eben eine Treuhandgesellschaft gegründet wird. Die heißt SGL. Wie heißt sie nochmal genau?
SG Luftfahrt.
SG, wofür steht SG?
Sportgemeinschaft.
Also ich weiß es in der Tat nicht, steht immer nur SG Luftfahrt, habe ich ehrlich gesagt, während unserer Recherche war immer nur SGL.
SGL.
Aber kann ja schon sein, irgendwie, weiß nicht, Schutzschirm und Gesellschaft. Ja. Wer es weiß, bitte in die Kommentare.
Oder es ist die Betriebssportgemeinschaft. Ja.
Ist jetzt letztendlich auch egal. Aber jedenfalls, die haben nochmal 20,2 Millionen Euro bekommen, um eben 49% an der Conair zu übernehmen. Und das eben als Treuhandgesellschaft quasi für den Staat dann auch verwalten zu können.
Genau, damit ist auch ganz wichtig zu sagen, Staat, also Land und Bund war nicht direkt beteiligt. Waren und
sind, genau, ist ja bis heute so.
Ist auch bis heute noch so, also das ist dann tatsächlich ein kleiner Irrtum an dieser Stelle. Die sind nicht direkt an der Condor beteiligt, sondern diese Treuhandgesellschaft, die verwaltet das im Sinne von Bund und Land.
Mhm. Ja, ne, und also diese Treuhandgesellschaft, die ist dann eben Gesellschafterin gewesen, bis man einen Investor findet.
Ja.
Ja, für sozusagen dann Condor und der wurde dann ja auch gefunden.
Genau. Also wir springen jetzt mal ein bisschen in der Zeit nach vorne.
Genau, ungefähr
ein bisschen mehr als ein Jahr,
ne, bis in den Juli 2021.
Genau, es gab wohl ein paar Angebote und man hat sich letztendlich dann für Attestor entschieden, der ja auch bis heute noch beteiligt ist an der Condor, einfach aufgrund dessen, und das steht auch schon in den Dokumenten drin, weil das Angebot einfach insgesamt das Beste war, man eine Strategie vorgelegt hat, die Sinn ergeben hat, um die Condor weiterzuentwickeln. Und das Gesamtprodukt, das sieht man ja tatsächlich auch heute. Also die Attestor hat eine Menge Geld investiert und hat dabei vor allem dafür gesorgt, dass die Flotte erneuert wird. Mhm. Also man hat auf der Langstrecke die 767 abgelöst und auf der Kurz- und Mittelstrecke die 757 und hat dann auch vor allem
dafür kamen dann A330neo und auch A320, also neue Generation,
genau.
21er.
Und das auch. Ist auch immer noch am Laufen, aber schon bald abgeschlossen, genau. Beziehungsweise hat man sowieso schon das Niveau von damals mit der 767 vor allem schon übertroffen. Man hat dabei vor allem gesorgt, neues Produkt einzuführen, komplett neue Flotte zu haben.
Genau,
und
das gab auch ein Rebranding in der Zeit, ne? Die Streifenhörnchen. Komplett neu
aufzusetzen, ja.
Ja. So, wer ist jetzt Attestor?
Erzähl gerne mal.
Ja, also Attestor ist eben ein Fonds, ne, wenn man das so möchte. Ja. Also ist eine Gesellschaft, die eben sozusagen Geld verwaltet. Wurde damals ganz gerne dann auch so als irischer Fonds bezeichnet.
Hat einen ganz wichtigen Grund.
Allerdings ist es eben ein Fonds, der in UK sitzt,
ja.
Ne? Also in Großbritannien. War jetzt nichts Neues für die Condor, ne? Also auch Thomas Cook war ja UK. Mhm. Also von daher ist nicht verboten oder irgendwas, aber es gibt halt schon.
Gibt mehr Auflagen.
Problem, weil EU-Airlines, ne, und also UK gehörte damals dann ja auch schon nach dem Brexit nicht mehr zur EU, müssen, also EU-Airlines müssen in Ownership and Control, so heißt das immer, sein. Von einem europäischen Besitzer.
Genau.
Ja, so, also da kann jetzt nicht irgendwie irgendeine Airline aus Nahost kommen oder irgendeine Airline aus Amerika oder sowas und die Condor kaufen, das geht nicht. Oder auch dasselbe gilt sozusagen auch für, ich sag mal, Finanzkonstrukte, wie es eben Attestor 1 ist. Jetzt kann man da wohl immer noch gucken, wo kommt sozusagen das investierte Geld her und das kommt wohl bei Attestor, ist wohl sehr europäisch, aber nichtsdestotrotz ist es eben auch so, dass dann ja konstruiert wurde und es ist wirklich bis heute so, dass eben Attestor nur eine Minderheitsbeteiligung eigentlich hat an der Condor, nämlich 49%, und dann gibt es noch eine Anwaltskanzlei, die nochmal 2% hält, die aber irgendwie auch, ich sag mal, ist jetzt im Detail wahrscheinlich auch egal, von Attestor also damit mit dazu kommt, sodass eben du sozusagen da diese 51% hast und der Rest ist eben bis heute noch dann bei dieser SGL.
Genau.
Ja, die eben als Treuhänder dient und eben diese 49% so lange eben hält, bis dann die Kredite, die dann jetzt, und da kommen wir jetzt dazu, nochmal komplett umstrukturiert wurden im Zuge dieser Attestor-Verhandlung und dem Einstieg von Attestor dann eben bei Condor, ja, die das eben immer noch hält und die sozusagen zu der Situation oder was eben zu der Situation führt, wie sie eben heute ist.
Genau.
Also. Aber dieses Ownership und Control, das ist was ihr euch schon nochmal im Hinterkopf behalten müsst, ne? Also dass eben nur EU-Firmen, ne? Das ist jetzt eigentlich dann zum Übergang oder zum Auslaufen dieser Kredite oder zum eigentlich ja dann angepeilten Verkauf der Condor, ist das nochmal ein wichtiges Thema. Ja,
kommen wir gleich dazu. Jetzt in dem Moment, Juli 2021, ist es dann also so, dass die Entscheidung getroffen wurde, Attestor wird einsteigen bei der Condor. In diesem Rahmen wurde dann ein neuer
wird 250 Millionen Euro dann ja auch nochmal in die Erneuerung der Flotte und so weiter bei Condor investieren.
Und in diesem Rahmen wurde dann auch ein neuer EU-Beschluss aufgesetzt, der nennt sich SA63203 und das ist auch das Dokument, was in unserer Recherche sehr, sehr wichtig war. Das ist das, was du hier auch schon gezeigt hast, was nämlich diesen gesamten Rahmen mit dem Einstieg von Attestor und auch wie mit den Darlehen, die es ja schon gibt, umgegangen wird. So, wir erinnern uns, das waren 550 Millionen Euro jetzt mittlerweile und die wurden nochmal komplett neu aufgebaut. Davon wurden 150 Millionen Euro erlassen.
Das ist jetzt auch nochmal so ein Ding, ne?
Ja.
Attestor hat halt schon auch gut verhandelt, ne? Muss man wahrscheinlich so sehen.
Man hat offensichtlich das Commitment gegeben, wir investieren.
Mit dem Einstieg von Attestor wurde dann eben verhandelt und da wurden also diese Schulden, ne? Also nochmal diese 550 Millionen.
Genau.
Wurden grundlegend restrukturiert. Ne? Ja. Vielleicht kann man es so sagen.
Ja,
und,
das ist gut,
und da sind also im Wesentlichen drei Dinge passiert. Ne? Also und zum einen ging das so los, dass es wirklich einen massiven Forderungsverzicht gab, also wirklich einen Schuldenerlass für die Condor. Und zwar um die langfristige Überlebensfähigkeit der Condor zu sichern und den Einstieg des Investors dann überhaupt zu ermöglichen in dieser Corona-Situation, muss man ja sagen. Hat der Staat auf Geld verzichtet und zwar auf, jetzt wird es das erstmal ein bisschen komplizierter, auf verschiedene Teile. Ne? 90 Millionen Euro, und ich lese das jetzt mal ab, war die Tranche B des Darlehens und die wurde vollständig erlassen. Ne? Die wurden klassifiziert, also sozusagen bezeichnet als Restrukturierungshilfe. Ist was man eben macht in so Fällen, die, ich sag mal, ein bisschen aussichtsloser dann ja auch aussehen in dem Moment, dass man überhaupt nochmal jemanden findet, der eben finanziert und damit sozusagen, ne, man muss ja auch sehen, der Staat hat investiert, ne, 550 Millionen, der hat halt jetzt ein Interesse daran, dass es überhaupt jemanden gibt, damit es irgendwie weitergeht. Ne? So, also von daher, ne, wurden sozusagen 90 Millionen komplett erlassen. So, und 60 Millionen, ne, also weitere 60 Millionen wurden im Rahmen der sogenannten Condor 2-Entscheidung, ja, so heißt das, als Corona-Schadenersatz für den Zeitraum Januar bis Mai 2021 erlassen. Muss man vielleicht auch nochmal erklären. Die Airlines haben damals quasi einen Anspruch auf Schadenersatz geltend machen können, einfach weil ja der Staat quasi ihnen verboten hat zu fliegen. Ne? Das ist jetzt die einfache Erläuterung dafür. Da hat eben Condor 60 Millionen Euro als Schadenersatz quasi bekommen und das wurde quasi auch erlassen dann im Sinne dieses Kredites. Ne? Also 90 plus 60 Millionen sind wir schon bei 140 Millionen. 150 Millionen und dann ging es nochmal um 20 Millionen, die dann eben an Zinsforderungen quasi dann auch nochmal erlassen wurden, die sich sozusagen aus diesen Bereichen dann eben auch ergeben haben. Ne? Weil vorher gab es sozusagen eine Art von Überkompensation, wenn man so möchte. Und das wurde jetzt eben auch nochmal erlassen. Ne? Sodass wir also insgesamt 150 Millionen an Nominalschulden, also wirklichen Krediten sozusagen, erlassen haben als Steuerzahler. Und ich sage es mal wir, ne, weil wir sind ja Steuerzahler. Und dann gab es eben nochmal diese 20,2 Millionen, waren es ganz genau, die eben dann auch noch an Zinsforderungen eben erlassen wurden.
Die
an der Stelle
wären ja on top gekommen, das heißt, sie sind ja nicht klassischer Teil des Darlehens und dementsprechend stehen wir jetzt bei 400 Millionen Euro.
Genau, also aus den 550 Millionen sind 400 Millionen Euro geblieben, die sozusagen jetzt die Condor noch schuldet. Und das wiederum wurde
nochmal neu aufgeteilt.
Weil es noch nicht kompliziert genug ist, in zwei verschiedene Tranchen aufgeteilt.
Ja, also wir haben eine Senior-Tranche, die eine Höhe von 175 Millionen Euro vorweist und eine Junior-Tranche von 225 Millionen Euro.
So, jetzt muss man die Begriffe, glaube ich,
mal ein bisschen erklären. So, also die Senior-Tranche, wie auch immer man sie aussprechen möchte, ist der ganz einfache Teil in diesem ganzen Konstrukt.
Genau, das ist der einfache Teil, das ist der klassische Kredit.
Ja.
Interessant an der Stelle, bitte nicht durcheinander bringen. Ne? Also das heißt zwar Senior- und Junior-Tranche, ist vielleicht ein bisschen verwirrend, der Begriff an der Stelle, weil halt der Junior Teil deutlich größer ist, ne?
Ja.
225 Millionen, als der Senior-Teil, der nur 175 Millionen, ja, also nur, ja, in Anführungsstrichen betrifft. So, warum heißt der trotzdem so komisch? Der heißt aus einem ganz einfachen Grund so komisch, weil, also Senior, eine Senior-Tranche, also ein Senior-Kredit ist sozusagen, das sind vorrangige Schulden, die werden sozusagen in jedem Fall bedient, ne, oder vorrangig bedient.
Genau.
Also der kleinere Teil wird sozusagen vorrangig bedient und der wird in, das wurde auch damals schon genau festgeschrieben, ne? Also alle 3 Monate muss Condor eben sozusagen abbezahlen und dann bleibt zum Schluss noch was übrig und Schluss ist dann eben der 30. September 2026. Und da ist dann sozusagen, sind diese 175 Millionen sind sozusagen dann zurückbezahlt plus Zinsen. Die Zinsen richten sich dann auch nochmal, ist jetzt vielleicht im Detail nicht so wichtig, aber vielleicht sollten wir da auch nochmal gleich eingehen. Ne, die Zinsen richten sich nach normalen Standards. So, und das ist sozusagen dann zurückbezahlt. Dieser Junior-Teil, der größere Teil also, da ist, wenn nach allem, was wir hier so, ne, nach allem, was wir hier so rausgefunden haben, mit wem wir gesprochen haben, ist das ein Teil, den eigentlich nicht Condor zurückzahlt, sondern eben Attestor, der Investor an der Stelle. Und diese Junior-Tranche ist natürlich auch aus Steuerzahlersicht der eigentlich interessantere Teil und der sollte realisiert werden, die Zurückzahlung aus dem Verkauf, den Attestor ja als Finanzinvestor, ne, also Finanzinvestoren wollen ja nicht langfristig jetzt eine Airline betreiben oder so, sondern die wollen sozusagen zuschlagen, wenn es günstig ist. Zum Beispiel, wenn Corona ist und keine Airline mehr fliegt, dann will man halt möglichst günstig eine Airline kaufen.
Schön aufpäppeln.
Genau, dann päppelt man sie auf, macht sie ein bisschen hübsch und dann verkauft man sie für ein Vielfaches dessen, was man sozusagen investiert hat. Dann nach der Krise wieder weiter. Und jetzt sind wir aber 5 Jahre später und Attestor hat Condor immer noch nicht verkauft. So, und das ist sozusagen das, was jetzt diese Junior-Tranche so unberechenbar jetzt macht für uns als Steuerzahler. Und das, ich sag mal, fast tragische an der Gestelle, ich hätte jetzt fast das Witzige daran gesagt, ist, dass eigentlich in diesen ganzen Dokumenten, die wir hier eingesehen haben, ja, da wird eigentlich überhaupt gar nicht davon gesprochen, oder diesen Fall, dass Attestor die Condor bis heute, also bis zum Ablauf dieser Frist, dieser Kredite, nicht verkauft hat, wird überhaupt gar nicht durchgegangen.
Ja.
Na, also das ist eigentlich kein Szenario, was die bedacht haben offensichtlich, zumindest nicht im öffentlichen Teil. Angeblich gibt es auch noch im Hintergrund eine Überlegung, dass man dann irgendwie dass dann irgendein Wirtschaftsprüfer kommt und sozusagen Condor bewertet und dann muss Attestor quasi irgendwie dann doch nochmal gucken, ne? Also was ist es jetzt wert, ne? Und wie viel mussten die jetzt zurückzahlen oder sowas. Aber das ist irgendwie nicht so ganz klar, weil eigentlich geplant war, dass sozusagen diese Junior-Tranche, also diese 225 Millionen, dann aus einem Verkauf der Condor durch Attestor dann eben realisiert werden. Und je nachdem, also wenn es ein richtig guter Deal wird, dann kriegt man eben ganz, ganz viel zurück, ne? Also auch weit über die 225 Millionen Euro hinaus. Hätte der Staat dann eben, ne, vielleicht hätte sich sogar richtig gerechnet, auch mit den ganzen Schulden und so weiter. Und Attestor eben auch. Also sprich, da gibt es sozusagen, da wurde quasi vertraglich so eine Art Win-Win-Situation geschaffen, ne, für Staat und Investor, dass wenn sozusagen die Condor richtig schön ist, ne, und verkauft wird an irgendwen, wer auch immer, eine andere Airline, irgendeinen anderen Finanzinvestor, irgendwie, ich weiß nicht was, dass eben dann beide Parteien, also Attestor und auch der Staat, so richtig, ich sag jetzt mal, auscashen kann.
Ja.
Ne, so. Nur ist es halt dazu nie gekommen. So, und das ist halt irgendwie das Seltsame an dieser ganzen Geschichte, dass da eigentlich keiner so richtig weiß, wie es jetzt weitergeht. Noch dazu man dann eben sagen muss, das ist was ich wirklich lange nicht in meinen Kopf gekriegt habe. Dieser Übergang der 49% der Anteile, die ja die Treuhandgesellschaft SGL hält, nicht an dieser Junior-Tranche hängt, also nicht quasi am Verkauf hängt, der Condor, sondern seltsamerweise an der Senior-Tranche hängt, die ja Condor zurückzahlt. Und diese ja auch, also zumindest ist das, was Condor das sagt, ist bisher auch immer gesagt Aussage. Hat. Und das sollte man, das muss man ja auch gar nicht in Frage stellen. Ja. Also die haben offensichtlich immer bezahlt und bezahlen wahrscheinlich wird es auch immer und wird wahrscheinlich dann ja auch die letzte Rate dann ja auch bezahlt, sodass also dann eben, und das ist ein Automatismus, die 49% dieser Treuhandgesellschaft quasi wieder zurückgehen und die gehen ja dann an Attestor.
Ja.
Beziehungsweise, was ja geplant war, ne, und das muss man jetzt verstehen, ja nicht an Attestor, sondern an den, der es dann kauft. Ne, und eigentlich war es ja wahrscheinlich auch so geplant, dass das jetzt gar nicht bis zum 30.09.2026 weiterläuft, dieses ganze Kladderadansch-Gedöns, was wir jetzt hier euch versuchen zu erklären, sondern dass das ja auch schon viel früher stattfindet, nämlich mit einem Verkauf. Also sprich, da kommt einer, kauft sozusagen von Attestor die Kontoart zu einem Preis X und daraus wird dann quasi in erster Linie, ne, der Senior, die Senior-Tranche bedient, also zack, das, was Condor jetzt abbezahlt, mit einmal, zack, alles weg. Und in zweiter Linie dann eben auch noch diese Junior-Tranche, also der größere Teil, mitbedient, woraufhin dann, ne, also angenommen, man würde jetzt da insgesamt eine Milliarde für kriegen, ne, dann wurden die 175 Millionen zuerst bezahlt, zack, weg. Beziehungsweise was halt bis zum imaginären Verkaufsdatum eben dann schon bezahlt wurde. Ne? So ist dann halt nicht mehr 175 Millionen. Ist ja aber auch egal. So, das wurde quasi bezahlt und dann eben in zweiter Linie auch noch. Ne? Und angenommen, das wären jetzt, ich sag mal, 100 Millionen noch gewesen in der Senior-Tranche, hättest du halt jetzt, ich sag mal, 900 Millionen, die dann sozusagen in die Bewertung fließen. So, und da hätte dann der Staat auch eine ganze Menge von gehabt. Und das ist doch, wäre dann eine schöne Sache gewesen. Ne? So, jetzt kam es aber ja nie dazu. Und deswegen ist jetzt halt die Frage, wie geht's irgendwie weiter?
Genau, und wir sind von diesem Stichtag, 30. September, jetzt ziemlich genau noch ein halbes Jahr entfernt. Mhm. 30. September auch daher, weil das Geschäftsjahr von der Condor ist.
Genau, also die da haben endet also, das. Also, Entschuldigung.
Erzähl.
Jetzt habe ich selber gedrückt. Nee, also ja,
das Geschäftsjahr Condor, ist kein Kalenderjahr genau. Bei denen.
Man muss jetzt sagen, was eben auch noch so ein paar Sachen für uns ja auch erschwert ist, dass die Condor einfach keine AG ist.
Ja.
Ne, also ihr kennt das alle bei Aktiengesellschaften, ne, so wie eine Lufthansa oder eine Ryanair oder ich weiß nicht, eine Wizz Air oder irgendwie sowas. Oder eigentlich fast alle großen, ne, eine IAG, eine Air France, KLM oder so, die sind halt alle irgendwie AGs, das sind quasi public, so, und da hängt halt ganz viel dran, dass die eben ständig irgendwie alles reporten müssen.
Ja.
Ne, so, da kannst du reingucken, da weißt du, ne, gibt natürlich immer irgendwie Möglichkeiten, da irgendwie auch irgendwas drin zu, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, zu verstecken oder so, ne. Kennst das ja von der Lufthansa, da wird dann halt die Eurowings zusammen mit der SunExpress ausgewiesen oder irgendwie sowas. Und eine Discover oder sowas versteckt sich irgendwie in den Netzwerk Airlines mit drin oder so bei der Lufthansa Mainline oder so. Ne, aber letztendlich, egal, das gibt's bei der Condor alles nicht. Ne? Man ist also sozusagen darauf angewiesen, dass die Condor als GmbH irgendwie ganz normal eben nach HGB irgendwie ausweist oder sowas. Und das dauert erstens super lang. Ne? Also der letzte veröffentlichte Jahresabschluss ja, ist war jetzt
Ende
irgendwie
April 25.
Genau, Ende April 25 gewesen und der war halt dann jetzt ja auch nicht für 25, sondern für das Jahr davor. Und dann kommt noch dazu, ne? Wir hatten es gerade, Condor hat jetzt auch nicht ein Jahr, was irgendwie von Januar bis Dezember geht als Geschäftsjahr, sondern eben eins, was halt immer dann eben bis Ende September geht. So. Ja. Und so haben wir dann halt den letzten veröffentlichten Jahresabschluss von der Condor, der ist halt jetzt 23/24.
Ja.
Ne, so, und davor muss man auch noch sagen, hat Condor halt wirklich jahrelang überhaupt nicht veröffentlicht. Ja, haben halt offensichtlich, ich weiß gar nicht, wie das geht oder so. Ich glaube, du kannst irgendwie was bezahlen dafür, dass das irgendwie nicht veröffentlicht oder sowas. Ne? Aber ist auch egal, sie haben jetzt veröffentlicht wieder und ich sag mal, wir gehen jetzt zumindest alle davon aus, dass irgendwie dann jetzt im April, zum Ende April hin, dann ja auch wieder irgendwie die nächsten Zahlen kommen. Weil die sind dann halt für 24, 25. Ne?
Ja.
Also die sind dann halt quasi bis Ende September 25. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Ding, was jetzt irgendwie das Aktuellste ist.
Genau.
Ja, so.
Vielleicht mal ganz kurz noch zu den Zahlen, die halt im vergangenen Jahr zu dem Geschäftsjahr davor veröffentlicht wurden. Da wurde noch ein Jahresfehlbetrag von 62 Millionen Euro ausgewiesen. Die Tendenz ist wohl steigend. Also heißt, das Ergebnis soll wohl positiver werden. Ob das jetzt nun im Geschäftsjahr 24, 25 dann schon auf einmal im Plus gelandet ist oder immer noch im Minus, das werden wir dann sehen.
Also angeblich sind sie operativ positiv, so, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das alles ist mit, also ich bin da nicht so firm drin, das ist jetzt auch ein Rabbit Hole, dass wir jetzt auch nicht so nochmal abgetaucht sind, wie das mit dem Leasing und mit, ne, also wie das alles da verrechnet wird und was da eigentlich als operativ positiv gilt oder so, also feststeht, unterm Strich sind sie immer noch, also zumindest, ne, das Letzte, was wir so wissen, negativ unterwegs, was jetzt das Ergebnis angeht, natürlich haben sie da den Kredit dann schon abbezahlt davor, ne? Das ist ja auch klar. So, also zumindest denke ich mal, dass das irgendwie klar ist. Aber insgesamt wahrscheinlich auch ein Grund, warum man da irgendwie noch keinen Käufer gefunden hat, dass das irgendwie, ne, und das zählt halt zur Wahrheit, weil Condor jetzt irgendwie doch noch nicht so super rosig gelaufen ist, wie man sich das bei Attesto wahrscheinlich auch vorgestellt hat. Da sind jetzt ein paar Sachen natürlich auch zwischendurch passiert, die vielleicht jetzt auch irgendwie beim Verkauf nicht so unbedingt, ich sag mal, aus Steuerzahlersicht irgendwie betrachtet wurden. Zum einen halt die Marabu, ne? Also die Attesto hat ja noch eine Airline gegründet, die Marabu in Estland. Die fliegt aber trotzdem nur nach Deutschland, ne?
Ja.
Und übernimmt da halt etliche Dinge von Condor, die angeblich eben die Condor mit ihrer Kostenstruktur nicht irgendwie hinbekommen würde. Dann kann man sich natürlich darüber streiten, ob das clever war, die 757 auszuflotten. Einfach weil sie eben Kapazitäten gegeben hätte in der Zeit, wo man halt eigentlich keine Kapazitäten hat. Und
so auch Sachen. Schon abgeschrieben war, was natürlich auch nochmal interessant ist.
Naja, waren ja zum Schluss auch verkauft und geleasebacked, aber ist halt ja. Natürlich viel, viel billiger, so eine 757 zu leasen, als ein A320neo. Auf der anderen Seite, ja, verbraucht halt auch relativ viel. Ne? So ist jetzt natürlich, jetzt kommt noch Iran-Krieg dazu. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch jetzt, haben wir auch gar nicht, ob die Condor gehatcht ist oder ich weiß es nicht. Also, ne, also ob sie sich Treibstoffpreise, Kerosinpreise gesichert hat oder so. Aber letztendlich ist jetzt an der Stelle auch egal, zumindest, also was man halt sagen muss zu den Zahlen, die wir halt wissen, 23, 24 sind die einzigen gesicherten Zahlen. Da war es halt noch unterm Strich verlustreich.
Ja.
Das war allerdings auch schon die Zeit, wo eben die Lufthansa dieses Prorate Agreement, die Zubringer nach Frankfurt gekündigt hatte.
Ja.
War allerdings noch nicht die Zeit, wo die Condor jetzt im größeren Stil auch eigene Zubringer geflogen ist, das muss man auch sagen, und eigene Zubringer fliegen. Auch wenn man so hört und die erzählen halt immer, es sei immer sehr voll und so weiter. Ist kein Indikator, ein voller Zubringer ist jetzt kein Indikator dafür, dass das jetzt irgendwie ein gewinnbringendes Geschäft ist.
Ja.
Also auch die Lufthansa struggelt ja mit ihren Zubringern.
Die gehen alle nicht strugglen ab.
Mit ihren Zubringern. Zubringer ist jetzt nicht unbedingt das, was eine Airline macht, um Gewinn zu machen, sondern ja. Zubringer ist halt so ein notwendiges Übel für die Langstrecken.
Ja, das ist der Bauchladen, den du in vollen Umfang bedienen musst, um vor allem auf den lukrativen Strecken profitieren zu können.
Ja, ich sag das jetzt so lang und ausführlich, einfach weil wir halt noch nicht wissen, was da jetzt präsentiert wird im April für das nächste Jahr. Das nächste Jahr war halt, ne, oder das letzte ist Jahr. Ja jetzt, ne, ist ja, also das letzte Jahr, also bis September 25, war jetzt für die Condor jetzt nicht unbedingt das einfachste Jahr, ne, muss man einfach so sagen. Und man muss auch noch vielleicht, was man auch noch zum abschließend jetzt nochmal zu dem letzten Jahres Fehlbetrag nochmal sagen muss, ist, dass das halt also eingeflogen wurde, ne, das Minus, was waren es, 60
Millionen?
62 Millionen Minus. Ist besser als die 140 Millionen Minus im Jahr davor, ne, muss man auch dazu sagen. Aber das ist halt ein Ergebnis, was die Condor eingeflogen hat, mit einer Sitzplatzauslastung weit über 90%.
Ja.
Also schon schwierig.
Ja.
Ne, so, ob sich das jetzt im nächsten Jahr, ne, wir haben es jetzt lang und breit erläutert, verbessert hat, werden wir dann sehen im April. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist jetzt, schauen wir mal.
Genau. Ne?
So, und der Fakt, dass halt kein Käufer oder dass die Käufer jetzt nicht unbedingt anstehen, die potenziellen, scheint auch dahin zu weisen, dass es insgesamt jetzt nicht so einfach ist bei der Condor gerade.
Ja.
Ne? Nichtsdestotrotz zieht man um, ne? In hübsche Büros und so weiter, aber auch das ist alles. Ne? Wir wissen nicht, was der Deal dahinter ist, wir wissen nicht, ob das andere ist auch egal. Es gehört auch dazu, dass man Dinge, die man verkaufen will, nochmal aufhübscht und so weiter. Das ist auch klar.
Ja. Genau. Eine Menge Herausforderungen und Risiken stehen dann auch mit dem 30. September bevor. Ja, du hast schon eines der großen Themen angesprochen. EU Ownership and Control Regeln. Denn interessant wird es ja dann eben wirklich, wie das mit der Attesto geregelt ist. Weil sie eben UK-Unternehmen sind. Und wenn sie diese Anteile dann übernehmen, wie genau das dann funktionieren soll und wird.
Hm. Ja, ich habe jetzt gerade hier nochmal ein Häkchen gemacht, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, war der Zinssatz. Aber der wurde halt damals definiert, also für die normale Seniortranche wurde halt definiert.
Dieser Euribor,
das ist halt der normale durchschnittliche Zinssatz. +6-7%. Man muss sagen, in der Corona-Krise war der sozusagen zum Teil sogar negativ. Mhm. Ne? +6-7%, da war das relativ wenig. Im Moment ist der Zinssatz relativ hoch.
Geht dann nach oben, ja.
+6-7%, ne? Also nochmal Aufschlag auf den normalen Zins, ist schon eine ganze Menge, was Condor da gerade leistet. Und wenn sie das zurückzahlen kann, also wirklich Hut ab. Es ist eine super Leistung und vielen Dank als Steuerzahler, dass ihr das macht. Habe ich jetzt auch einen Haken hintergemacht. Also ihr seht, was wir hier jetzt gerade vorhaben, ja, und was wir gerade sozusagen abgehakt haben. Wir haben also nochmal ein paar Sachen, wobei die nachhaltige Darlehen haben wir auch schon. So, Earnout-Mechanismus, das ist das, wo wir jetzt nochmal im Detail drauf gehen. Ne?
Genau, also diese Junior-Tranche, die hat einen Earnout-Mechanismus
genau,
verankert.
Das ist das, was wir eben schon erklärt haben. Ne? Also ja. Sozusagen diese Junior-Tranche, die 225 Millionen, die sollen eben realisiert werden und im Best Case eben auch weit übererfüllt werden, ja. Über einen sogenannten Earnout-Mechanismus. Das ist so ein Begriff eben aus dieser, ich darf nicht Heuschrecke sagen, aus der Finanzinvestorenbranche, ne? Wo man eben damit rechnet, dass man halt hohe Einnahmen erzielt.
Ja.
Aus einem Verkauf und das war eben ja auch hier geplant. Ne? Und das sieht man ganz eindeutig eben in diesen Definitionen, die es eben hier dann auch in diesem EU-Beihilfeverfahren, was ja auch in der Realität sogar ein zweistufiges Ding war, ne? War ja auch Ryanair und so, die haben ja geklagt, da musste das nochmal aufgemacht werden wieder zu. Hatten wir uns das eigentlich auch aufgeschrieben? Nee, ne, das wollten wir irgendwie auslassen, weil das irgendwie nochmal komplexer ist. So, also wir reden
das hier
eigentlich...
Noch, das können wir nochmal kurz
also
am Ende,
reden
dann machen
hier
wir
immer
jetzt
nur,
ein Risiko ist.
Genau, also dieses ganze Attestor-Ding, das wurde quasi zweimal auch vor der EU beschlossen und, ja. und genehmigt. Wir haben jetzt immer die zweite Variante genommen, ne, die von 2021. Egal. So, jedenfalls, dieser Earnout-Mechanismus ist da integraler Bestandteil. Also alle haben quasi, sind davon ausgegangen, auch bei der EU und bei der Bundesrepublik, dass eben die Condor dann verkauft wird von ja. der Attestor, bevor eigentlich dieses ganze Ding hier zu Ende ist. Und deswegen ist eben auch alles irgendwie an diesen Verkaufserlös gekoppelt.
Mhm. Ne? Genau.
So, und für den Staat, ne, also für den Steuerzahler bedeutet das also, dass das Ziel ist eben dieser Mechanismus, ne, wir haben vorhin schon von Win-Win gesprochen, ne, dass das eben sicherstellt, dass ja, Deutschland über diese Junior-Tranche einen ja, angemessenen Anteil an den künftigen Wertsteigerungen der Condor, ne, so muss man es offiziell vielleicht formulieren, ich lese das jetzt hier ab, von Condor eben auch erhält. So, das Risiko für den Steuerzahler ist natürlich an der Stelle auch ganz evident und das Risiko muss man auch sagen, für Attestor ist an der Stelle genauso, ja, dass diese Rückzahlung halt jetzt anders ist, diese Senior-Tranche, ne, die ja sehr berechenbar ist, ne, plus die Zinsen, ne, die als einzige Variable da eben mit drin sind, das Ganze noch ein bisschen, ne, mehr oder weniger dann eben für den Staat gestalten oder eben teurer oder weniger teuer für Condor gestalten, so ist das halt was, wo es halt komplett variabel ist. Ja. So, und die Bewertung hängt halt dann eben an dem Stichtag davon ab, dass es, ob es halt wirtschaftlich gut läuft oder schlecht läuft und einfach, ja, ich sag mal, es gibt halt auch die Möglichkeit, dass der Staat eben wenig bis nichts bekommt.
Genau.
Ja. Und also auch Attestor.
Das hängt halt letztendlich davon ab, ob die Condor verkauft wird und wenn ja, wie hoch die Erlöse ausfallen und wenn nicht, wie hoch die Bewertung ausfällt.
Ja, ne, also das ist sozusagen jetzt,
werden soll dann.
Das ist jetzt ja sozusagen der eigentlich interessante Teil, weil es eben nicht zum Verkauf gekommen ist.
Bis jetzt noch nicht.
Gibt es halt irgendwas, was es angeblich geben soll, was jetzt hier aus den EU-Dokumenten jetzt so direkt nicht hervorgeht, weil eben auch viel geschwärzt ist. Dass eben dann in dem Fall irgendwie so eine Art, ich sag jetzt mal, ja, Bewertung ne, durch
Wirtschaftsprüfer dann.
Zum Exit-Termin, ne, und das ist dann sozusagen Ende September dann jetzt geben wird. Und da ist eigentlich ganz interessant, dass sich jetzt ja für Attestor jetzt. Da zwei Dinge irgendwie,
genau,
also so ein bisschen über Kreuz gehen,
ja,
ne? Sich auch widersprechen an der Zielsetzung. Ne? Ja. Weil wenn man sich jetzt mal drüber nachdenkt, dann ist es ja so, dass Attestor ja zum einen oder ja auch der, also wir als Steuerzahler ja auch eigentlich wollen, dass die Condor möglichst gut bewertet wird.
Genau.
Weil wenn jetzt jemand finden findest, der das kaufen soll, dann willst du natürlich möglichst hohen Preis dafür erzielen. Ja. Ne? So. Wenn jetzt also Attesto irgendwie rumrennt und einen sucht, ne, der das kauft, das werden sie wahrscheinlich ja tun.
Dann muss das Produkt natürlich extrem interessant
so, dann und attraktiv sein. Dann sollte halt Condor bitteschön möglichst viel wert sein.
Ja, dann muss sie sehr schön aussehen, das tut sie auch mit dem Ringelsöckchen. Das tut sie,
genau. Dann muss sie hübsche Büros haben, das haben sie jetzt auch. So, und dann müssen vor allem noch die Finanzzahlen stimmen, das wissen wir nicht, keine Ahnung. Ja. So, jedenfalls, das ist sozusagen ja das, was irgendwie relativ logisch ist. Jetzt kommt es aber ja wahrscheinlich dazu, oder was heißt jetzt kommt es wahrscheinlich, jetzt sieht es im Moment noch so aus, dass es eben keinen Käufer gibt.
Genau.
Nicht mal anteilig.
Ja.
Ne? Also ursprünglich war ja geplant, dass Attesto komplett wahrscheinlich rausgeht und es halt einfach einen gibt, der das übernimmt. So. Jetzt sieht es aber so aus, dass es dazu nicht kommt. Jetzt kommt halt wahrscheinlich irgendwie dieses zweite Ding, was wir auch nicht so ganz genau wissen, weil es irgendwie im Wesentlichen aus den schwarzen Teilen kommt und wir das nur so aus Hintergrundgesprächen wissen. Und Hintergrundgespräch vielleicht für euch auch nochmal an der Stelle bedeutet, dass die Leute nicht wollen, dass wir euch sagen, mit wem wir gesprochen haben. Ne, weil die halt
und auch, dass das auch
natürlich
nicht
auch alles alle eigene Interesse haben und so weiter. Ne, so. Deswegen nennen wir die jetzt auch nicht und so, aber ihr müsst uns an der Stelle quasi glauben, dass das halt Leute sind, die wirklich eine Ahnung haben. So, und die haben halt gesagt, jetzt kommen offensichtlich dann eben, ne, wenn kommen halt Wirtschaftsprüfer rein, die bewerten das dann so. Und dann muss eben, zumindest das Verständnis aller diejenigen, aller, mit denen wir gesprochen haben, muss eben Attestor quasi hingehen und diese Junior-Tranche eben selber ablösen und zwar auf Basis der Bewertung von Condor.
Ja.
Und jetzt hat Attesto, und das ist halt das Interessante an der Stelle natürlich komplett konträre Interessen, weil jetzt, ne, wenn es halt darum so geht, was Attesto nochmal hinterher schießen muss, um die Junior-Tranche abzulösen, muss halt Condor eigentlich so schlecht wie möglich dastehen.
Ja.
Ne? So, das ist das Interessante an dieser Geschichte und ja irgendwie so eine Art Zwickmühle, in der eben da jetzt ja auch alle stecken.
Ja.
Ne? Und wo ich auch nicht weiß, wie die das intern lösen wollen. Ne?
Ja, also ich nehme ja mal an, dass da eine Strategie schon längst festgelegt wurde, aber also sie ist halt aktuell noch nicht klar erkennbar.
Ja,
also
erzähl doch Tendenz. Vielleicht an der Stelle einfach mal, was jetzt ja zwischendurch passiert ist.
Genau.
Denn also nicht Attesto selbst, sondern ich glaube, es war Bloomberg irgendwie mal ein Artikel, ne, den es gab, hat halt irgendwie rausgefunden, dass die jetzt irgendwie dann eben auch auf Partnersuche sind, aber irgendwie in einem anderen Setting.
Genau. Also die Tendenz scheint eben da zu sein, dass man natürlich weiterhin nach einem Investor sucht. Jetzt ist die Frage in welcher Art und Weise. Es ist die Rede, dass da jemand einen Minderheitsanteil einnimmt und bei der Condor
übernehmen soll.
Und bei der Condor mit einsteigen soll. Dieser Prozess, der ist schon im November 2025 gestartet worden, wurde wohl von der Attesto initiiert über die Barclays. Da wird also nach einem Partner gesucht. Attesto selbst äußert sich nicht dazu. Die sind generell, finde ich, auch vollkommen in Ordnung, weil sie halt als Investor da agieren. Sagen sie grundsätzlich, wir überlassen denen die Kommunikation, die da auch wirklich am Zuge sind. Das ist in dem Fall dann die Condor. Und die Condor, die geht da ein bisschen offener mit um. Also der Peter Gerber, der CEO, hat das in der Öffentlichkeit nun schon mehrmals gesagt. Wir suchen nach einem Partner,
das quasi
der bei uns mit einsteigt.
Ja, irgendwie einen strategischen Partner, soll eine Airline sein und so weiter.
Ja.
Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da gar nicht nur um die Condor, sondern eigentlich so um diese Airline-Gruppe,
um die
Attesto
Holding
mittlerweile hat, mit der Marabu inklusive.
Genau. Was ja auch noch ganz spannend ist, weil die hat ja zum ursprünglichen Zeitpunkt, als 2021 das mit der EU-Kommission erst geschlossen wurde, da gab es die noch gar nicht. Ne? Also das war auch ein Aspekt, der jetzt erst, der dann erst später dazugekommen ist.
Ja, naja, das also haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass Marabu da der Condor quasi Teile wegnimmt, war ja jetzt nicht eigentlich Teil des Deals. Ne?
Ja.
So ist halt quasi nebenher.
Ja.
Ja.
Genau, diese Suche, da gibt es ehrlich gesagt nicht viel zu berichten, weil es niemanden gibt, der sich in der Öffentlichkeit hinstellt und sagt, wir haben Interesse an Condor.
Das muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, es ist durchaus irgendwie
nicht üblich.
Nee, also ne, also überleg mal, ne, als jetzt weiß nicht, die SAS sollte verkauft werden, die ITA wurde verkauft, ne, die TAP soll verkauft werden und da weiß man eigentlich im Wesentlichen, gibt's halt welche, die sich dann da melden und sagen, ja, wir wollen hier irgendwie Einsicht haben und so, ne. Nun muss man natürlich sagen, sind das auch alles staatliche Airlines zum Teil, wo das alles natürlich nochmal ein bisschen transparenter läuft. Auch jetzt gibt's natürlich welche, die gesagt haben, ja, wir gucken uns das an, ne, wo wir das auch so aus dem Hintergrund zumindest wissen, dass die sprechen. Ne, da gehört zum Beispiel die TUI dazu. Ist halt die Frage, ne, ob das irgendwie zusammenpassen würde. Wie gesagt, von der LOT haben wir gehört, dass da irgendwie wenig Interesse wohl besteht. Es gab auch mal so, der eine oder andere hat gesagt, naja, die Marabu könnte das ja dann kaufen, ne? Aber da hat man ja denselben Eigentümer, also die Attestor dahinter. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Jetzt ist es halt offensichtlich so, dass Attestor jemanden sucht, der eben quasi Marabu und Condor zusammen irgendwie als Paket gerne hätte. Ist vielleicht auch eine Lösung, warum nicht?
Ne? Ja.
Also müssen wir mal gucken. Aber wir haben halt dieses große Problem ja auch da dann mit Ownership und Control, ne? Also weil eben Attestor als UK-Firma dann jetzt irgendwie nicht prädestiniert dafür ist, da irgendwie jetzt 100% irgendwie an dieser, an ja, diesen europäischen Airlines zu halten, ist das halt alles ein bisschen schwierig.
Ja, ne?
Wobei jetzt, wo wir gerade drüber nach, wie ist das denn bei Marabu?
Kurzer Anschub dazu aus der Nachbearbeitung. Artikel 4f der Verordnung EG 1008 von 2008 schreibt vor, dass Staatsangehörige von EU-Mitgliedstaaten mehr als 50% des Unternehmens besitzen und es tatsächlich kontrollieren müssen. Nach dem Brexit gelten britische Staatsbürger und in Großbritannien registrierte Gesellschaften als Drittstaatsangehörige. Wie Attestor die Regel bei Marabu formal erfüllt? Der entscheidende Punkt ist die Holdingstruktur. Der direkte Eigentümer von Marabu ist nicht die Attestor Capital Limited aus London, sondern die CD Ferienflug Hessen Holding GmbH in Frankfurt am Main, also eine EU-Gesellschaft. Attestor hält Marabu damit nicht direkt, sondern mittelbar über eine EU-Zweckgesellschaft. Auf der Ebene, die die estnische Luftfahrtbehörde für die Betriebsgenehmigung prüft, ist der Eigentümer formal ein EU-Unternehmen. Bei der Frage der tatsächlichen Kontrolle geht es darum, wer in der Praxis die Entscheidungen eines Unternehmens trifft. Die Verantwortung für die Prüfung liegt bei der Lizenzbehörde des jeweiligen Airline-Mitgliedstaats. Die Behörde sollte die wichtigsten Rechtsdokumente prüfen, einschließlich der Satzung und etwaiger Gesellschaftervereinbarungen sowie Vetorechte. Nationale Regulatoren haben unterschiedliche Ansätze bei der Umsetzung der Vorschriften gewählt und viele Regelungen werden von der nationalen Behörde genehmigt, ohne dass deren Begründung veröffentlicht wird. Mit anderen Worten, die estnische Behörde hat die Struktur hinter Marabu offensichtlich genehmigt. Ob sie dabei die Kette bis zu Attestor nach London durchgeschaut hat oder sich mit der deutschen Holding als formalem EU-Eigentümer begnügt hat, ist nicht öffentlich dokumentiert. Die Prüfung kann aber ohnehin schwierig sein, insbesondere bei komplexen Unternehmensstrukturen wie Investmentfonds. Beispiel Attestor. Die Gesellschaft ist zwar in London registriert, bezeichnet sich aber selbst als europäischen Vermögensverwalter und wurde vom deutschen Investor Jan Christoph Peters gegründet. Das Kapital stammt überwiegend von Universitätsstiftungen und Family Offices, die es langfristig anlegen, Kapitalquellen, die in erheblichem Umfang aus EU-Staaten stammen dürften. Die Nationalität der letztendlichen Kapitalgeber eines Fonds ist für die EU-Eigentumsregel formal nicht maßgeblich. Es kann aber als indizieller Gesichtspunkt bei der Genehmigung eine Rolle spielen. Das Modell bei Marabu ist damit recht einfach erklärt. Ein Nicht-EU-Investor hält eine EU-Holding-Gesellschaft, die ihrerseits die Airline hält. Dieses Muster ist im europäischen Luftverkehr weit verbreitet. Die Kommission hat das Problem sogar bereits erkannt, ohne jedoch die Regulierung bislang grundlegend zu ändern. Einige Marktteilnehmer argumentieren auch, dass die aktuelle Eigentums- und Kontrollprüfung ausländische Investitionen in EU-Luftfahrtunternehmen unnötigerweise verhindert und den Zufluss dringend benötigten Kapitals einschränkt. So wie jetzt möglicherweise auch bei Condor. Ob ein Marabu-ähnliches Konstrukt auch bei Condor greifen könnte, werden wir wohl bis Ende September sehen. Und jetzt weiter mit David und Alex.
Erschwerend kommt eben vielleicht dahin zu, dass die Condor sicherlich eine attraktive Airline ist, mit einem spannenden Feld, was sie schon immer bedient hat, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen ändert, aber die natürlich schon sehr, sehr groß ist. Ne? Und naja, auf einem Markt halt, agiert, der jetzt auch nicht der allerattraktivste ist, also Standortkosten etc., das besprechen wir hier schon seit Ewigkeiten. Dazu kommt, dass die Wettbewerbssituation mit der Lufthansa halt auch einfach nicht, einfach ist. Ja. Und jetzt gibt es da wohl ein sogenanntes Gentleman's Agreement, dass man sich, dass die großen drei, also Lufthansa Group, IAG und Air France KLM, sich wohl in ihren jeweiligen Heimatmärkten in Ruhe lassen.
Hm. Ja, also klar, die Lufthansa hätte sicher ein Interesse daran, das irgendwie zu kaufen, ist aber wahrscheinlich wettbewerbsrechtlich
undenkbar. Ja, der Zug ist abgefahren.
Ja, dass das in
zweierlei Hinsicht.
Also wenn das, bis das genehmigt wird, muss Lufthansa so viel Konditionen erfüllen, andere auf den Markt reinzulassen, dass man es dann nur einfach nicht kaufen muss.
Ja.
Ne? Also das ist die kurze Beschreibung dafür. Es gab ja dann mal so American Airlines, ne, wurde gemunkelt, aber genau. Das ist eben auch nicht Europa und dann hast du eigentlich dasselbe Problem wieder mit Ownership und Control. Aber das ist jetzt alles nur rum, also wir wissen es nicht. Weiß einfach keiner.
Ja.
Es hat auch noch keiner irgendwie offiziell gesagt, ja, wir haben Interesse und wir gucken uns das jetzt da gemeinsam an oder so. Da gibt's einfach gar nichts. Und Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch den Fall mit Smartwings.
Ja. Ne? Pegasus.
Da gab's also ja, und das ist auch eine Airline, ne? Aber die ist halt viel kleiner als Condor.
Ja.
Die eben auch verkauft wurde in Osteuropa und da hatte zum Beispiel die LOT auch Interesse dran, ne? Das war klar, ne? Da wird dann gesagt, wir haben da Interesse dran, so. Letztendlich kam dann die türkische Pegasus zum Zug, auch interessant, was Ownership und Control angeht, wobei also eben da stimmt. Eben es wohl aber auch dann eben eine Pegasus in Holland gibt, ne? Wo dann sozusagen da auch ja Menschen rumlaufen mit doppelter Staatsangehörigkeit und so weiter, wo das dann irgendwie unterm Strich dann irgendwie wohl wieder sich ausgeht, dass das irgendwie geht, ja, dass die da irgendwie ihren ja, Mehrheitsanteil dann da auch übernehmen können. Und also da sozusagen, ja, wurde das ja auch sehr, sehr öffentlicher dann auch ausgetragen, ne? Also habt ihr wahrscheinlich auch alle mitverfolgt, was die Nachrichten dann da angeht. Das ist also, das fehlt halt im Condor-Kontext komplett.
Ja.
Ne? Und das ist schon bedeutend, sodass man eigentlich davon ausgehen muss, dass es jetzt nicht eine lange Reihe ist an Menschen oder an Firmen oder an Airlines, die da eben irgendwie Schlange stehen.
Genau.
Und man eben davon ausgehen muss, dass es irgendwie dann eben darauf hinausläuft, dass da letztendlich der 30. September kommt und vergeht und man halt irgendwie nicht so wirklich weiß, wer das jetzt da irgendwie übernimmt, weil eben diese 49% nochmal, ne, die dieser Treuhand, diese Treuhandgesellschaft hat, wenn das abgelöst ist, der Kredit, dann gehen die halt über und zwar an Attestor.
Ja.
So, und die haben dann ein vertraglich verbrieftes Vorkaufrecht, wobei man jetzt halt definieren muss, was ist ein Vorkaufrecht, wenn eigentlich keinen anderen gibt, der es kaufen will.
Dann hast du eh ein Vorkaufsrecht. So,
dann wird da halt auch relativ schnell ein Kaufpflicht draus. Ja. Und dann hast du halt plötzlich diese ganzen Dramen mit Ownership und Control. Und da hängen halt ein paar Sachen dran, wie auch Verkehrsrechte und so. Dann ist halt Condor dann plötzlich keine deutsche Airline mehr. Oder keine europäische Airline mehr. Und das sind halt alles so Dinge, die halt so komplett ungeregelt sind.
Genau.
Und wo uns auch keiner wirklich was zu sagen wollte und konnte.
Und das ist ja jetzt, also auch wenn die Tendenz zumindest in der Öffentlichkeit da ist, dass da ein Investor, Käufer, wie auch immer gesucht wird, müssen wir ja nach Stand jetzt davon ausgehen, dass es niemanden geben wird und dass dann Attestor eben das übernehmen muss. Und genau das, du sagst es, birgt dann halt eine Menge Risiken, was dann Ownership and Control angeht und was mehr oder weniger zwangsläufig dazu führen würde, müsste, wie auch immer, dass das ganze Konstrukt nochmal neu aufgedröselt werden muss.
Naja, also es gibt halt nochmal eine Option, die uns dann auch in einem Gespräch mit jemandem, der sich da sehr gut auskennt, dann irgendwie aufgefallen ist, und die wäre halt, dass Condor selbst das kauft. Ne, das, also hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Das wäre dann sozusagen wie so eine Art, ja, kann man sagen, das ist wie eine Kapitalerhöhung oder so. Also letztendlich, ne, also bedingt halt, dass das Condor wird halt irgendwie jetzt bewertet, ne? Und da kommt jetzt beispielsweise raus, keine Ahnung, ja, ist Summe XY wert. Und dann würde Condor eben kommen und sagen, okay, aus dem eigenen Kapital heraus, wenn wir denn welches haben, oder wir nehmen es irgendwie anders auf, ne? Jetzt vielleicht nicht staatlich, weil das würde nicht gehen, weil das würde dann sofort wieder neue Beihilferichtlinien auslösen und so, wo dann sofort wieder jemand gegen klagen würde, ne?
Das Ryan, auch ein Risiko hat ja geklagt, ist.
Ja. So. Aber man könnte halt schauen, dass man, also die Frage ist halt, ist Condor so kreditwürdig, dass sie quasi selber dann, wenn sie jetzt nicht das Eigenkapital haben, wovon ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausgehe, was wir aber wahrscheinlich im April eher genauer wissen, ja, gibt es da sozusagen jemand, der sozusagen da investiert, auf das Condor sich sozusagen quasi diese 49% jetzt wieder selber dazu kauft. Ne? Ja. So, das würde sozusagen gehen. Da hättest du dann Ownership und Control irgendwie abgehakt. Da hättest du dann eben irgendwie auch alle anderen Problemchen irgendwie abgehakt. Nur dazu muss es erstmal kommen. Ne? Wäre aber offensichtlich eine Möglichkeit.
Ne? Dann müssen wir mal noch ein paar Tage abwarten.
Naja. Ja. Ne? Aber also, das ist sozusagen das. Ne? Und das, also vielleicht auch nochmal, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass irgendwie Condor jetzt irgendwie insolvent gehen würde oder irgendwie so. Gar nicht. Ne? Überhaupt gar nicht. Das geht einfach nur darum, wie funktioniert sozusagen aufgrund des nicht, ne, stattgefundenen Verkaufs, ne, wie funktioniert dieses ganze Thema jetzt mit Ownership und Control, all die, weil eben einfach Attesto eben keine EU-Firma ist. Wenn das ein Fonds, vielleicht ziehen die einfach um. Ja, ich weiß nicht, wie das einfach geht.
Vielleicht,
ja,
haben die auch, ja, einen Plan dafür,
die haben eine Schublade,
von dem wir noch gar nichts wissen.
Die müssen irgendeinen Plan haben, ja, aber sie erzählen uns den nicht, was ein bisschen schade ist, auch wenn man fragt. Aber das ist also sozusagen der Status quo und dieses ganz schwierige, vertrackte Ding, wo eben Condor davor steht und Attestor und eben auch der deutsche Steuerzahler. Und ich glaube, das ist irgendwie das, wo ich jetzt dann vielleicht auch mein Ausgangsstatement.
Genau, hätte ich jetzt auch gerne gesagt.
Dann anbringen könnte, ne? Weil das ist sozusagen, ich glaube, wir haben alles versucht zu erklären. Ja. Ne? Wir haben auch an der Stelle wieder viele Dinge vereinfacht, obwohl, ja, es so komplex ist. Ich hoffe, ihr habt das irgendwie verstanden. Ja. Und wie gesagt, schreibt uns wirklich gerne in die Kommentare, ob euch das Spaß macht, mit uns zu deepdiven. Uns hat es auf alle Fälle ganz viel Spaß, ja, gemacht. Und wir werden das bestimmt auch nochmal tun. Jetzt kommen wir aber irgendwie,
genau, zu unserem. Also David wird jetzt seinen Abschlusscase verlesen und das natürlich auch wieder dann sehr meinungsstark jetzt und wird dann jetzt die Grundlage für unser Fazit dann sein.
Genau. Ich übernehme jetzt einfach mal die Position des Steuerzahleradvokaten. Es geht hier schließlich nicht um Sympathie mit einer Traditionsmarke oder darum, ob ich nun ein Condor-Jünger bin oder eben nicht. Es geht einfach um eine 500 Millionen Euro an staatlich verbürgten Krediten und von dem Geld wollen wir möglichst viel zurückhaben. Wir, die Steuerzahler, der Staat hat ja bereits massiv verzichtet. 150 Millionen Euro an Schulden und 20 Millionen Euro an Zinsen wurden schon erlassen. Das war ja aber das Eintrittsgeld dafür, dass der Finanzinvestor Attesto überhaupt einsteigt und selbst investiert. Und während ein kleiner Teil der laufenden Kredite von Condor ja planmäßig bedient wird, steht der größere Teil von gut 225 Millionen Euro weiter aus. Und da Attesto bislang keinen Käufer präsentiert hat, obwohl das eigentlich niedergeschrieben wurde und versprochen wurde, könnte der Steuerzahler hier schlussendlich in die Röhre gucken. Und schlimmer noch, findet sich kein strategischer EU-Partner, droht ein juristisches Chaos, das die Airline letztendlich weiter gefährdet. Wir haben gerne geholfen, als Steuerzahler Condor weiterfliegen zu lassen. Müssen wir jetzt tatsächlich so kurz vor Schluss für einen glücklichen Ausgang beten? Attesto muss jetzt liefern, im eigenen Interesse und im Interesse der Steuerzahler.
Es wird vor allem, finde ich, glaube ich, auch spannend, was Condor jetzt noch liefert.
Ja.
Wir haben es schon gesagt, wie werden die Zahlen aussehen, in welche Tendenz wird das gehen und vielleicht kann man dann ja auch schon eine Richtung ablesen, für welche Strategie sich Attesto entschieden hat, denn also in irgendeinen sauren Apfel muss man glaube ich beißen, oder?
Hm. Ja, ja. Aber es wird weitergehen,
ja.
Ich bin mir sicher für die Condor, ne? Ja. Also Condor ist auch so wichtig für Hessen. Du hast das ja auch eingangs erwähnt, ne? Fraport bezeichnet sie ja jetzt schon nicht nur als neuen Ankerkunden fürs Terminal 3, sondern eben ja auch als zweite Netzwerk-Airline am Platz. Und letztendlich ist sie das ja auch.
Ja.
Ne? Und ob das jetzt verzetteln ist oder nicht verzetteln, das wird sich zeigen müssen. Das werden letztendlich ja auch die Zahlen dann zeigen, die wir jetzt wahrscheinlich dann zum Ende April hin präsentiert bekommen. Und das wird dann eben auch sich zeigen, ob es dann wirklich jemanden gibt, der dann einsteigt. Und das ist eigentlich, wie ich finde, somit das Interessanteste daran, dass eben gerade diese Prozentverhältnisse, ne, die da jetzt so dastehen, relativ intransparent sind, auch in diesen ganzen EU-Gedöns und sowas, ne, wo halt auch super viel geschwärzt ist und so.
Ja.
Also es ist nicht wirklich geschwärzt, es sind dann halt so...
Das sind Lücken drin, die sind
das
einfach...
Das sind so Lücken, ne, da geht es dann immer mit einer offenen Klammer los.
Ja.
Und dann, ne, ihr seht das hier, so, da ist dann eine offene Klammer, 3 Punkte. Und das war's dann aber. Und da stehen dann, da fehlen dann halt ganze Passagen und so.
Ja.
Das ist ein bisschen doof. Wir haben deswegen in der Recherche auch viel so auf ich sag jetzt mal Sekundärliteratur zugreifen müssen. Wie zum Beispiel hier so ein Handelsblattartikel. Artikel, ne, wo halt der Herr Teckentrup, das war der ehemalige CEO von Condor, dann einfach so Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel hier, sobald wir 175 Millionen Euro unseres Hilfsdarlehens an die staatliche KfW-Bank zurückgezahlt haben, geht der Rest der Anteile an Attestor, sagte Teckentrup. Das ist ein Zwangsmechanismus, der greift spätestens 2026. Und wenn wir schneller tilgen, dann eher. Ne? Das sind so Dinge, kleine Interviewfetzen aus irgendwelchen... Ja. Interviews mit dem Handelsblatt zum Beispiel jetzt hier, die dann eben helfen, hier Lücken zu füllen, und das haben wir versucht zu tun. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Ich hoffe, trotz der komplexen Materie seid ihr jetzt ein bisschen genauer im Bild. Es steht und fällt halt quasi eigentlich alles mit dem Verkauf, so wie das 2021 ja auch eigentlich vorgesehen war. Nur, dass halt damals niemand so wirklich damit gerechnet hat, dass das offensichtlich bis zum Ende dieser Frist immer noch nicht passiert ist. Eigentlich haben alle damit gerechnet. Und das zeigt ja auch dieses Zitat, wenn wir schneller tilgen, dann eher, dass alle damit Absicht gerechnet haben, dass das Ding irgendwie relativ schnell dann ja auch nach dem Hübschmachen dann wieder verkauft werden kann. Und mit das Ding meine ich jetzt Condor.
Ja.
Und wir hoffen jetzt alle, dass er irgendwie da eine Lösung gibt, die alle irgendwie glücklich macht. Die Condorianer, Attestor als Investor, ohne den es ja Condor nicht mehr geben würde nach diesen 2 Nahtoderfahrungen, und aber auch der Steuerzahler.
Ja.
Und ich glaube, damit machen wir jetzt hier auch einen Deckel drauf.
Ja. Ich kann euch empfehlen, weil das ist ja hier in dieser Folge auch mal wieder so ein bisschen durchgeklungen, dass ja da auch ein paar strategische Entscheidungen, gerade weg vom Fällenflug hin zum Netzwerk, da hast du ein Video Condor gemacht zur strategischen Ausrichtung der Condor, ob das nicht eine Air Berlin 2.0 wird oder ob da vielleicht doch ein bisschen hinterher steckt. Genau,
verlinken
guckt
wir
euch das gerne an.
Guckt euch das an.
Wie gesagt, wenn ihr Bock auf dieses Format habt, Arbeitstitel Turnaround, das hab ich dem einfach mal so gegeben, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen, weil wir haben Bock auf dieses Format und dann eben nicht jetzt hier im Gedankenflüge-Podcast, sondern dann eben wirklich gerne als eigenständige Rubrik auf YouTube, auf Podcast-Plattformen, wie auch immer.
Und gib mir mal nochmal unser Magazin, ne? Das ist halt unser Magazin. Digital erscheint das jede Woche. Und gebt euch mal wirklich einen Ruck, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Abonniert Airliners Plus, ne? Weil das könnt ihr euch runterladen jede Woche. Das sind immer so 20, 30 Seiten. Allein die Condor-Geschichte sind ungefähr 9 Seiten hier drin. Da geht eine ganze Menge Arbeit rein, und unterstützt uns mal, dass wir das auch zukünftig tun können.
Uns macht das Spaß. Bis Ostern mit Rabattaktion.
Genau, 33% Rabatt, kostet dann nicht mal knapp einen Zehner, sondern nur, was ist das, 8 Euro noch was. Und wenn ihr gleich das Jahresabo euch committet, dann sogar nur 6 Euro noch was. Also, vielen herzlichen Dank. Guck mal, alles ist abgehakt.
Alles abgehakt.
Dann können wir jetzt, nehmen wir uns ein Bier, oder?
Ja.
Guck mal, wir haben hier standesgemäß
ein Condor-Bier.
Ein Condor-Bier, ne? Also.
Macht's gut.
Prost, meine Lieben.
Prost.
Und was wäre der airliners.de Gedankenflug, ohne dass wir das musikalisch ausleiten würden, oder? Viel Spaß dabei.
Viel Spaß dabei.
Und Prost.
Wir fliegen seit 5 Jahren auf Staatskosten.
Hey. Ah, darf man eigentlich
Damals bei Thomas Cook, da war die Kasse leer. Der Brite war pleite, die Polen umso mehr. Sie kam mit Brüssel und dem dicken Scheck. Wir retten die Condor und die Sorgen waren weg.
Das ist wieder nicht deine Musik.
Das ist nicht unser Beiner, muss ich glauben, kann ich sagen. Kann man sagen, ne?
Warst du schon mal am Ballermann?
Nee, werde ich auch nicht. Ich hatte mal einmal. Das Steuer. einen Zwischenstopp in Mallorca, wo ich morgens angekommen bin und nachmittags erst wieder zurückgeflogen bin, weil ich einen crazy Tour da gemacht habe. Und da bin ich einmal kurz in die Altstadt reingefahren, die war tatsächlich sehr schön. Da habe ich mir dann spontan noch ein Tattoo stechen lassen und bin dann wieder mit ins Flugzeug.
Das ist ein Ding. Meine Lieben,
wie ein toller Song. Ey.
Den Song könnt ihr wieder runterladen mit Airliners Plus. Den seht ihr dann in dem Artikel, wo der Podcast eingebunden ist. Kannst unten runter, ne, ist unten verlinkt. Viel Spaß dabei.
Ja.
Ne? Könnt ihr runterladen, Text mitlesen. Uns macht das immer sehr viel Spaß. Also.
Macht's gut.
Ciao an euch. Mal ein Bier trinken, ne? Aber es schmeckt echt gut. So. Kann man nicht meckern. Also am Bier liegt es nicht, wenn sie nicht verkaufen.
Wollen sie das da einfach machen? Dann sind sie vielleicht auch selber ein bisschen erträglicher.
Ja, oder Blue Dogs, da kommen wir kaufen. Kommen die aus Deutschland oder aus der EU?
Ich glaube UK, oder?
Mist.
Ich sehe die sehr oft irgendwie in London und so. Also und keine private Nachricht. Mach's gut, Anni.